Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Bei den E-Mails, die uns erreichen um 2.33 Uhr nachts, Tag Frank Walter, da merkt man schon, also entweder ist der Alkoholpegel oder die Schlaflosigkeit. Übrigens der Vollmond, man mag es nicht glauben, aber der Vollmond spielt eine große Rolle. Also nach Vollmondnächten nehmen die Briefe oder die E-Mails bei uns zu.
Sagt Antje Siebenmorgen, Referatsleiterin im Bundespräsidialamt. Was Bürger und Bürgerinnen früher und heute an die Mächtigen schrieben und schreiben, vom Bittbrief bis zur Hassmail, das war Gegenstand des Theodor-Heuss-Kolloquiums am vergangenen Wochenende, über das wir gleich berichten. Unsere weiteren Themen: Mumien, Geheimnisse des Lebens, lautet der Titel einer Sonderausstellung, die gerade im Oldenburger Landesmuseum Natur und Mensch eröffnet wurde. Mit der Archäologin Dr. Yvonne Kaiser habe ich über die schwierige Darstellung von menschlichen Überresten gesprochen. Sie sind vielleicht auch schon einmal darüber gestolpert. Genau das ist Absicht. Seit 30 Jahren werden sogenannte Stolpersteine verlegt, zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir ziehen eine Zwischenbilanz. Von Bierschaumgeborene bis Ziegenböck. Es gibt viele Spitznamen in der Literatur und genau damit beschäftigt sich ein gerade erschienenes Buch. Wir entführen Sie weiter in die Welt der Bücher, in das achte Weltwunder, wie sie auch genannt wird, die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, dem zweiten Teil unserer Serie Bedeutenden Bibliotheken und die Menschen dahinter. Und in unserem Schwerpunkt geht es um das Gewissen der Forschung, die Diskussion um die Verantwortung von Wissenschaft. Nur wenige Menschen bekommen so viele Briefe wie der Bundespräsident. Etwa 300 Bürgerbriefe und E-Mails laufen täglich beim Bundespräsidialamt auf, um deren Beantwortung sich 5 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern. Bereits seit dem 19. Jahrhundert sind Wutschreiben oder Bittbriefe ein wichtiges Mittel der politischen Partizipation. Eine Tagung der Stiftung Bundespräsident Theodor Heuss Haus hat sich mit der Geschichte der Bürgerbriefe beschäftigt. Ein Ergebnis: Briefe an die Mächtigen sagen viel aus über die Stimmungslage der Bevölkerung und sind wichtige, bisher von der Wissenschaft vernachlässigte Zeugnisse der politischen Geschichte. Cornelius Wüllenkemper hat die Tagung vom Bittbrief zur Hassmail online verfolgt und gibt einen Einblick in die Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern früher und heute.
Unser vielgeliebter Herrscher, der König und Kaiser Wilhelm II., weiß leider nichts von unserer Not und von unseren Drangsalen. Also wählen wir masurische Abgeordnete, damit diese in Berlin unsere Not schildern können.
Diesen offenen Brief an den deutschen Kaiser veröffentlichten polnischsprachige Masuren aus Ostpreußen 1879 in der Vossischen Zeitung. Spätestens seit der gescheiterten Revolution von 1848 waren Petitionen oder Briefe ein wichtiges Mittel der politischen Partizipation. Die Historikerin Hedwig Richter untersucht Bürgerbriefe aus dem Kaiserreich, die im Bundesarchiv lagern, als Zeugnisse eines frühen staatsbürgerlichen Selbstbewusstseins.
Also die Petitionen und die Briefe dienen als Ergänzung für die Wahlen. Und ich denke auch, dass sie sich wirklich gegenseitig befruchtet hat, weil sie wirklich diese formalen Verfahren wie den Parlamentarismus, wie die Wahlen verstehen und dann gezielt in Zeitungen Petitionen lancieren, um nochmal auf ein Recht hinzuweisen.
Auch wenn die Petitionen und Eingaben nicht immer zur Verhandlungen im preußischen Abgeordnetenhaus zugelassen wurden, brachten Interessengruppen ihre Anliegen so in die öffentliche Diskussion, etwa die Frauenbewegung, die sich für Mädchenbildung und das Frauenwahlrecht einsetzte. Es ist nur ein Beispiel der lebendigen Zivilgesellschaft im Kaiserreich, die später zu einer ganz neuen Machtdynamik zwischen Mächtigen und Bürgern führte.
Ich gebe Ihnen mein Wort dafür, wenn Sie an mich schreiben, an mich den Brief adressieren und persönlich darauf schreiben, dass Sie auf jede Frage, die Sie hier nicht mehr anbringen können, eine individuelle Antwort kriegen, so wie wir uns die Dinge vorstellen. Das versichere ich Ihnen.
Franz Josef Strauß, bayerischer Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Unionsparteien bei der Bundestagswahl 1980, führte die Idee des Regierenden mit kurzem Draht zum Volk zur Perfektion, meint der Münchner Historiker Bernhard Gotto. Strauß sei nicht nur ein berühmt-berüchtigter Rhetoriker und Kommunikator gewesen.
Er trat aber eben auch als Politiker mit einem offenen Ohr auf, der sich selbst um die Anliegen der Wählerinnen und Wähler kümmerte. Bürgerbriefe waren für ihn ein Mittel, um Missstände in der Verwaltung aufzuspüren und abstellen zu lassen. Und er nutzte diesen Kanal auch gezielt, um die Distanz zwischen ganz normalen Menschen und ihren Alltagssorgen und Berufspolitikern und den wenigen Frauen, die es damals ja auch schon in dem Bereich gab, zu überbrücken.
Den Volkstribunen Strauß erreichten derart viele Zuschriften, dass die Briefmassen nur mit automatisierter Antworttechnik zu bewältigen waren. Das galt auch für die zahlreichen Schreiben mit offen fremdenfeindlichen Ideen oder Referenzen an die NS-Vergangenheit. Das führte, so Gotte, ungewollt zu einer Integration von Alltagsrassismus und Fremdenfeindlichkeit in den demokratischen Kommunikationsraum. In der politischen Kultur gewann der direkte Draht zwischen Regierenden und Regierten kontinuierlich an Bedeutung. Für die Mächtigen als Legitimationsnachweis und für die Bevölkerung als Mittel der Partizipation. Exemplarisch ist diese Entwicklung in der Zeit des Nationalsozialismus zu beobachten. Etwa 300.000 Briefe jährlich erreichten allein die Reichskanzlei zwischen 1937 und 1940. Das Propagandaministerium setzte dies in einer Reportage in der Deutschen Zeitung effektvoll in Szene.
Die Volksgenossen betrachten die Kanzlei des Führers als eine Art Freistatt, in der sie dem Führer all ihre Not und Sorgen zum Ausdruck bringen, frei und unbeschwert von bürokratischen oder sonstigen Hemmnissen. So ist die Kanzlei des Führers die Mittlerstelle zwischen Volk und Führer geworden. Der Volksgenosse kann zum Führer sprechen und er wird gehört.
Der Mannheimer Historiker Stefan Scholl untersucht die Bitt- und Beschwerdeschreiben der NS-Zeit. Er betont, dass das Regime durchaus zugänglich war für Eingaben und auch Kritik behördlich geprüft wurde. Zugleich erlaubte die Hierarchisierung in der Diktatur unbürokratisches Handeln, wenn es darum ging, die Erwartungen regimetreuer Briefeschreiber nicht zu enttäuschen. Einem Arbeitslosen, der sich in einem Brief an Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess als alter Kämpfer der Bewegung bezeichnete, wurden 1935 nach Rücksprache mit der NSDAP-Kreisleitung einmalig 200 Reichsmark ausgezahlt. Dieselbe Summe erhielt 1937 eine Frau, die sich als arme, kinderreiche Mutter an Josef Goebbels gewandt hatte. Zuvor war durch die zuständige Ortsgruppe Trier die politische Zuverlässigkeit der Frau bestätigt worden. Erstaunen rief in der Diskussion der Tagung hervor, dass auch Absender kritischer Schreiben, die etwa empört rechtsstaatliches Verwaltungshandeln einforderten, nicht unmittelbar mit Verfolgung rechnen mussten. Stefan Scholl betont,
es geht eher auch um eine Korrektur der Darstellung in einigen älteren Beiträgen zu Petitionen, wo die NS-Zeit so dargestellt wird, als hätten da die Leute Angst gehabt, sich an das Regime zu wenden, was nicht der Fall war.
Das war eine wichtige Erkenntnis der Tagung. Bürgerbriefe wurden in allen Regierungssystemen verfasst, gelesen und oft auch beantwortet. Der Potsdamer Historiker Martin Sabro legte dar, dass neben den zahlreichen Treuebekundungen auch kritische Briefe an den Staatsratsvorsitzenden der DDR adressiert wurden. Zumeist wurde in loyalem Ton die gemeinschaftliche Arbeit an der Verbesserung der Lebensbedingungen in der DDR gefordert. Die kommunistische Konsensdiktatur, so Sabro, habe Wut- oder Drohbriefe der Führung schlicht vorenthalten und dem Ministerium für Staatssicherheit übergeben. Und heute? Antje Siebenmorgen, seit 1994 im Bundespräsidialamt verantwortlich für Bürgerpost, gab am Rande der Tagung einen Einblick in ihre Arbeit.
Die 6 Bundespräsidenten, die ich erlebt habe, für die ist die Bürgerpost eben ein Seismograph der Stimmungen, der Probleme. Und das fließt in bestimmte Reden ein. Also das Bewusstsein, aha, hier ist ein Problem. Das werde ich in meiner nächsten DGB-Rede oder vor der Arbeiterwohlfahrt oder wo auch immer erwähnen. Das ist dann für ihn schon so ein wichtiger Anker auch, zu sagen, hier müssen wir was machen und das ist ein Impuls und daran müssen wir arbeiten. Aber wie gesagt, er hat ja keine direkte politische Einflussmöglichkeiten, aber er kann mit seinen Reden was anstoßen.
Bis heute erhält der Bundespräsident bis zu 300 Briefe täglich. Dazu kommen E-Mails und Posts auf den Social-Media-Kanälen, die Historikerinnen und Historiker zukünftig untersuchen wollen. Einigkeit herrscht schon jetzt darüber, dass Bürgerpost als Zeugnis der Sozial- und Demokratiegeschichte von unten viel zu lange vernachlässigt worden ist.
Cornelius Wüllenkemper war das über die beginnende Erforschung von Bürgerbriefen an Politiker. Sie gelten als herausragende Archive des Lebens. Mumien. Spätestens seit dem Fund von Ötzi und den immer besseren technischen Methoden ihrer Erforschung rücken sie verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Am vergangenen Wochenende wurde im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg die Sonderausstellung Mumien – Geheimnisse des Lebens eröffnet. Besucherinnen und Besucher können dort faszinierende Mumienfunde aus aller Welt sehen. 20 Tiermumien und 10 menschliche Mumien werden ausgestellt. Dabei bemüht man sich um einen ethisch sensiblen Umgang mit diesen besonderen Funden. Wie der aussehen kann, darüber habe ich vor der Sendung mit der Archäologin Dr. Yvonne Kaiser gesprochen, die im Landesmuseum Natur und Mensch im Rahmen eines Provenienzforschungsprojektes zur anthropologischen Schädelsammlung gekommen ist. Ist es überhaupt noch zeitgemäß, menschliche Mumien zu zeigen? Gerade auch angesichts der Diskussion um die teilweise problematische Herkunft vieler Exponate wollte ich von ihr wissen.
Jetzt hat diese Ausstellung ja den Hintergrund, dass diese Mumien, die hier gezeigt werden oder die auch vorher gezeigt wurden, das ist ja eine Wanderausstellung, dass die eben diese Archive des Lebens sind. Und wenn man das vor diesem Hintergrund betrachtet, also was können uns Mumien für Erkenntnisse auch wiederum zur Kulturgeschichte der Menschheit bringen, dann ist es, glaube ich, noch gerechtfertigt, das, was wir hier sehen, zu zeigen, weil es doch das Ganze auch noch mal anschaulicher und verständlicher macht.
Was hat speziell die Oldenburger Ausstellung zu bieten?
Es wird natürlich mit unseren eigenen Mumien, die wir hier in Oldenburg haben, die ergänzen quasi das Spektrum und unsere Mumien, das sind eben Moorleichen, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Mumien und Moorleichen sind auch eine Art von mumifizierten Verstorbenen.
Was konnten Sie in Erfahrung bringen über die Moorleichen?
Also bei unseren Moorleichen wissen wir also, wie sie zu Tode gekommen sind, was ihre letzten Mahlzeiten gewesen sind, was für ein Geschlecht sie haben, ob sie vielleicht schon irgendwelche Krankheiten hatten, bevor sie zu Tode gekommen sind, ob es Tätowierungen gibt und zum Teil auch, wenn sich eben dann noch sowas wie Kleidung erhalten hat, kann man eben auch den sozialen Stand ablesen, wenn man Vergleichsfunde hat. Das ist natürlich immer das A und O.
Gibt es bei Ihnen auch Mumien aus problematischen kolonialen Kontexten?
Also in der Sonderausstellung nicht, da es sich um archäologische Mumien handelt, die hier gezeigt werden. Also ist quasi der Kontext nicht so, dass es noch Angehörige gibt, die wahrscheinlich sich dieser Toten erinnern. Das ist ja immer die Problematik beim kolonialen Kontext, dass wir in den Museen ganz oft eben Verstorbene haben, die sind vielleicht 150 Jahre irgendwie hier und es gibt eben noch Nachfahren, die sich daran erinnern. Und das ist eben bei diesen archäologischen Mumien, die hier gezeigt werden, nicht der Fall.
Aber im Depot gäbe es schon noch welche. Da müsste man kritisch hinschauen, was die Herkunft betrifft. Da melden sich möglicherweise auch Nachfahren.
Was wir bei uns im Magazin verwahren, das sind menschliche Schädel. Und das war ja eben mein Projekt, die eben aus diesen kolonialen Kontexten stammen, die auch seit der Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt erst hier ins Museum gekommen sind und wahrscheinlich alle aus einem kolonialen Unrechtskontext stammten, also sei es aus Grabschändung, Plünderung, Raub aus Leichenhallen, Krankenhäusern, solche Sachen sind dann eben bei diesen kolonialen Geschichten, die im Vordergrund stehen. Bei diesen Mumien, auch in der Sonderausstellung, bei diesen archäologischen Mumien, die sind eben schon sehr viel länger tot und da greift das eben mit dem kolonialen Kontext so nicht mehr.
Gibt es da diesen Gruseleffekt? Wie versuchen Sie eine Ausstellung zu entwickeln, die auch den ethischen Aspekten gerecht wird?
Also wir möchten auf jeden Fall, sei es in unserer Dauerausstellung mit den Moorleichen und auch jetzt in der Sonderausstellung, das Gruseln vermeiden. Wir möchten zeigen, dass Tod etwas ist, das zum Leben gehört. Und insofern finden wir eben die Auseinandersetzung damit auch gerechtfertigt.
Müssen wir auch möglicherweise unsere Deutungshoheit über diese menschlichen Überreste abgeben?
Grundsätzlich kann man sich die Frage stellen, sind menschliche Überreste oder menschliche Verstorbene im Museum richtig aufgehoben? Ist das der Ort, wo man ihnen begegnen sollte? Und wir haben auch unsere Besuchenden um Feedback gebeten, dass wir halt sagen, wir haben uns zwar was überlegt, wie wir glauben, dass ein ethischer Umgang mit menschlich Verstorbenen sein sollte, aber wenn ihr darüber hinausgehende Bedenken habt, teilt uns das doch bitte mit, so dass wir halt diese Haltung, die wir formuliert haben, auch einfach evaluieren können und gucken, ist das überhaupt noch das, was jetzt gewollt wird oder aber auch, was die Gesellschaft braucht.
Für einen ethisch und sprachlich sensiblen Umgang mit Körpern oder Körperteilen von Verstorbenen plädiert die Archäologin Dr. Yvonne Kaiser, mit der ich anlässlich der Sonderausstellung Mumien – Geheimnisse des Lebens gesprochen habe, die bis zum 5. Februar 2023 im Oldenburger Landesmuseum Natur und Mensch zu sehen ist. Sie sind nur klein, aus Messing, mit eingravierten Lebens- und Sterbedaten. Sogenannte Stolpersteine, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Genau dort, in den Straßen und vor den Häusern, wo sie früher einmal gewohnt haben. Sie zwingen zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der Geschichte. Wie sieht dieses tätige Erinnern nach 30 Jahren Stolpersteinverlegung aus? Thomas Klatt über die Geschichte und Zukunft einer Idee, die international als Muster gelungener Vergangenheitsbewältigung nachgeahmt wird. Und mit der sich auch viele Schulklassen auseinandersetzen.
Schon 2 Jahre vorher oder 1,5 Jahre vorher, so um den Dreh, hat ein Geschichtslehrer an unserer Schule gefragt, wer Lust hätte, an so einer Art Stolperstein-AG teilzunehmen. Und da habe ich dann mit ungefähr 10 anderen Schülern teilgenommen. In Wiedenbrück gibt es 7 Stolpersteine. Wir haben uns um diese 7 Lebensgeschichten quasi damit beschäftigt, die aufzuarbeiten. Und wir sind dafür ins Stadtarchiv öfters mal gegangen oder auch in jüdische Einrichtungen.
Erinnert sich die ehemalige Schülerin Luisa Giese aus der westfälischen Kleinstadt Reda-Wiedenbrück an ihre 10. Klasse. Das freiwillige Engagement und das lange Recherchieren war für sie genau richtig.
Weil wir in der Schule eigentlich kaum etwas über die Region und die Judenverfolgung dort gelehrt haben, sondern nur allgemein etwas über die Shoah, aber nicht genau, wie es jetzt in Wiedenbrück war oder in der Umgebung.
In Köln verlegte vor genau 30 Jahren der Bildhauer und Künstler Gunter Demnig vor dem Rathaus seinen ersten Stolperstein. Und er tut es mit Hilfe eines Teams und Koordinierungsbüros in Berlin bis heute. Mittlerweile gehören die Stolpersteine wie selbstverständlich ins deutsche Städtebild. Mehr als 90.000 wurden schon verlegt. 10 x 10 cm Messing mit Namen, Geburts- und Todesdatum im Bürgersteig vor dem Haus, in dem das Opfer des Nationalsozialismus zuletzt wohnte. Jeder kann mitmachen, von Privatpersonen bis zu Schulklassen.
Sie brauchen jetzt erstmal die städtische Erlaubnis, um Stolpersteine zu verlegen. Und Sie sollten am besten Fall die Biografie schon ausführlich recherchiert haben, also der Menschen, an die Sie erinnern möchten. Gunter Demnig, der Künstler, reist 300 Tage im Jahr durch Europa. Wir sagen immer, zwischen 6 Monaten und einem Jahr ist momentan die Wartezeit. In Deutschland kostet ein Stein 120 Euro. Außerhalb von Deutschland kostet es 132 Euro, damit wir die Reisekosten decken können.
Sagt Anna Warder, Projektkoordinatorin der Stiftung Spuren Gunter Demnig. Längst werden die Stolpersteine auch im Ausland verlegt. Überall dort, wo zuletzt Opfer des Nationalsozialismus in ihren Häusern und Wohnungen lebten.
Also ich bekomme täglich zwischen 50 und 100 Anfragen für neue Steine. Es kommen auch immer wieder neue Länder hinzu und auch dort neue Regionen.
Doch in den Stolpersteinaktionen gibt es auch Kritik. Etwa von Charlotte Knobloch aus München, ehemals Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland. Mit den Gedenksteinen im Bürgersteig werde auf die Opfer ein zweites Mal getreten. In der bayerischen Hauptstadt wurden bis heute daher keine Stolpersteine verlegt. Eine Kritik, die Levi Salomon vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus, JFDA in Berlin, verstehen kann, aber nicht für richtig hält.
Ich habe das ein paar Projekte begleitet mit dem Schüler, da die jungen Menschen intensiv auseinandersetzen, das mit der Geschichte. Und aus dieser Geschichte heraus, dass die lernen auch jetzt sehr viel.
Emgar Zündorf vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam unterstreicht ebenfalls die Vorteile. Auch wenn sie sich als Historikerin mehr Hintergrundinformationen wünscht, die unmöglich auf einer 10x10 cm großen Fläche Platz finden können, sieht sie die Stolpersteine als eine nicht immer, aber doch immer wieder gelingende Anregung.
Das ist die Kritik an Denkmälern ja überhaupt. Wenn sie erstmal da liegen, sieht sie kein Mensch mehr. Da ist die Frage, sieht sie dann wirklich kein Mensch mehr? Oder wenn es nur jeder Zehnte oder jeder Hunderte dort vorbeigeht, reicht das nicht aus? Also ich merke das schon immer wieder, dass es einfach, wenn man mit Besuch zum Beispiel durch eine Straße in Berlin geht und die einfach wissen wollen, was ist denn das? Und man kann es erläutern, worum es da eigentlich geht und die auch noch nie davon gehört hatten. In meiner Blase sozusagen denke ich ja, jeder weiß doch, was Stolpersteine sind. Stimmt aber gar nicht. Es gibt schon noch Leute, die darüber stolpern und sich dann dafür interessieren.
So ähnlich sieht das auch die Historikerin Leontine Meyer van Mensch, ehemalige Programmdirektorin im Jüdischen Museum Berlin. Sie betont die Wichtigkeit des authentischen Ortes.
Und ich weiß, dass es vor allem generationell übergreifend funktioniert, dass Großeltern mit ihren Enkelkindern reden können über die Stolpersteine, dass Straßen oder ganze Vierteln diese Stolpersteine auch adoptiert worden sind, wo Menschen sich verantwortlich fühlen, die putzen, die pflegen, aktives Erinnern.
Oder eben auch beschmieren, zerstören oder stehlen. Immer wieder müssen Stolpersteine ersetzt werden. Ob aktives Erinnern oder im Gegenteil Vandalismus, ganz egal scheinen die Gedenkvierecke jedenfalls nicht zu sein. Luisa Giese ist heute 24 Jahre alt. Für sie bleiben die Erinnerungssteine, die sie vor 8 Jahren mitverlegte, wichtig. Denn was danach passiert, zeige eben auch, wie zumindest die Nachbarschaft mit ihrer lokalen Geschichte umgeht.
Da hat die Stadt auch gesagt, dass die Steine halt quasi so das Kunstwerk sind oder dass die Steine quasi zeigen, ob man sich an die Menschen erinnert oder nicht, weil man sieht, ob sie gepflegt sind oder ob sie verdreckt sind und man die Namen nicht mehr lesen kann.
Für Anna Wader von der Stolperstein-Koordinierungsstelle sind die kleinen Messing-Gedenkplatten im Bürgersteig auch deshalb ein Erfolg, weil die Stolpersteine mittlerweile international neue Aktionen angestoßen haben.
Da gibt es in den USA Projekte, die an die Opfer der Sklaverei erinnern. Es gibt in Russland Steine, die an die Opfer des Stalinismus erinnern, beziehungsweise sind keine Steine, sondern Plaketten an Häuserwänden. Es gibt in Argentinien ein Projekt, das heißt Baldosas de la Memoria, das an die Opfer der Militärdiktatur erinnert. Die sehen unterschiedlich aus. Also es gibt einmal das Witness Project und Stopping Stones in den USA. Die sehen genauso aus wie die Stolpersteine. Die sind auch nach Berlin gekommen zu unserem Bildhauer und haben das gelernt, wie man die Buchstaben in das Messing einschlägt. In Argentinien sind zum Beispiel bunte Fliesen und das Projekt Last Address, das macht Platten aus Metall an die Häuserwände.
Die Idee der Stolpersteine hat nach 30 Jahren weite Kreise gezogen, Thomas Klatt berichtete. Er kann witzig sein, aber auch verletzend. Das wissen viele aus eigener Erfahrung. Der Spitzname, den man vielleicht in Kindertagen verpasst bekommt und der einem manchmal lebenslänglich begleitet. Er bringt oft auf den Punkt, was die Leute von einer Person halten oder wie sie wirkt. Ähnlich einer Karikatur, die das Charakteristische eines Menschen zugespitzt zeigt. Und deshalb reizt es auch Schriftstellerinnen und Schriftstellern, seit Jahrhunderten ihren Charakteren auch noch die passenden Spitznamen zu geben. Wolfgang Herrndorf etwa, dessen Romanfigur Andrei Tschichatschow wegen des schwer aussprechbaren Namens einfach Tschick genannt wird. Attrappenonkel oder Bierschaumgeborene sind weitere Beispiele aus Romanen, die Professor Guido Fuchs in seinem neuen Buch Spitznamen in der Literatur vorstellt. Und er hat dabei immer wieder Bezüge zum richtigen Leben entdeckt, wie Simon Schomecker berichtet.
Hey, heraus, du Ziegenböck! Schneider, Schneider, meck, meck, meck! Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen. Aber wenn er dies erfuhr, ging's ihm wieder die Natur.
Max und Moritz' dritter Streich ist ein bekanntes Literaturbeispiel für Spitznamen. Guido Fuchs nennt diese Zeilen von Wilhelm Busch gerne, wenn er Spitznamen von Kosenamen unterscheiden möchte.
Das Wort kosen heißt ja eigentlich zärtlich sein, streicheln. Der Spitzname, da steckt das Wort Spitz mit drin, das kann ja auch verletzend sein. Dann kommt dazu, Kosenamen sind ja meistens allgemeine Begriffe. Schatzi, Schnucki, Bärchen. Während der Spitzname ja versucht, etwas Charakteristisches einer Person herauszustellen.
Darüber hat der emeritierte Theologieprofessor aus Hildesheim ein Buch geschrieben. Die Idee kam ihm nachts.
Ich hatte irgendwann mal vor ein paar Jahren geträumt, wie ich beim Fahrradfahren in einem Park eine junge Frau treffe, die auf einer Bank sitzt und sich Notizen macht. Und sie erzählt mir, sie bereitet sich auf ein Seminar zum Thema Spitznamen vor. Und dann erinnere ich mich, dass ich eben am nächsten Morgen tatsächlich gleich mal in diversen Büchern geguckt habe nach diesem und jenem Spitznamen.
Längst ist dank der Wissenschaft bekannt, dass etwa Nachnamen wie Böse, Schlimm oder Buntrock Überbleibsel früherer Spitznamen sind. Trotzdem konnte Guido Fuchs mit seinem Buch eine Lücke schließen. Ein so ausführliches Werk gab es auf dem deutschsprachigen Markt zu diesem Thema noch nicht. Fuchs erkannte verschiedene Entstehungsgrundlagen für Spitznamen, nach denen er die Kapitel benannte. Eines handelt von Lehrkräften, denn Schülerinnen und Schüler beginnen meist ab dem 10., 11. Lebensjahr damit, Auffälligkeiten bei Menschen bewusst zu beobachten.
Dieser Roman ist ein Loblied auf die Schule, aber es ist möglich, dass die Schule es nicht merkt,
schrieb Autor Heinrich Spörl über die Feuerzangenbowle als Hinweis, dass sich Lehrpersonen über Spitznamen freuen können, denn dann haben sie originelle Eigenschaften, wie Lateinlehrer Schmitz, den alle den Pavian nennen, auch wenn die Bezeichnung nicht näher begründet wird, wohingegen Müller II auf eine farblose, unauffällige Person hindeutet. In der Schule spielt auch Otto Ernsts Roman Asmus Sempers Jugendland. Er zeigt, wann derselbe Spitzname sowohl eine freundliche als auch eine verletzende Wirkung haben kann.
Da beschreibt er, wie er, der Junge, der so ein bisschen dicklich war, in der Familie Trudel genannt wurde. Und das mochte er aber. Und hat das aber mal erzählt in seiner Schulklasse. Und die fielen aber dann gleich über ihn her, nicht, und haben ihn verlacht.
Irgendetwas schien von Mund zu gehen und dann mit einem Male klang es rings um ihn von 20, 30 johlenden Kehlen. Trudel, 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 hoho, Trudel, hurra, Trudel, Trudel, was macht Fidelio?
Nun, wie wird man so einen Spitznamen los oder kann seine verletzende Wirkung aufheben? Sich aufzulehnen oder rechtliche Schritte einzuleiten, verfestige diese Namen nur noch, stellt Guido Fuchs im Buch klar. Da mache es mehr Sinn, wie Joachim Ringelnatz vorzugehen.
Dass man vom Nashorn, vom Rüsseltier spricht und von der Gurke in seinem Gesicht. So folgt ihm der Ulk auf Schritt und Tritt. Und Hans lacht mit.
In dem autobiografischen Gedicht »Die lange Nase, eine Parabel« hat Ringelnatz sein Spitznamentrauma verarbeitet. Mit der Wahl seines Pseudonyms ging er noch einen Schritt weiter.
Ringelnatz wurde er wohl genannt, weil er so eine Art Schlangenfarm auch betrieben hat. Mit Blindschleichen und Ringelnattern. Eigentlich hieß er ja Hans Böttcher und publizierte unter dem Namen auch schon noch einige Jahre.
Nicht nur persönliche Eigenschaften können zu Spitznamen führen, sondern auch der bürgerliche Name. So wird in Karl Zuckmeyers Der Seelenbräu Wirtstochter Aphrodite Braumüller zur Bierschaumgeborenen. Ludwig Ganghofer wiederum erzählt im Roman Der Dorfapostel von einer böhmischen Erntehelferin namens Maruschka Zdasilek, ein schwer aussprechbarer Name.
Sie wusste nur ein paar deutsche Worte und da die Bauern nicht böhmisch verstanden, fragte man sie nicht viel. Und gleich nach den ersten Tagen brachte man ihr einen Spitznamen auf. Die Tröpfel, Maruschka, denn bei der Arbeit weinte sie immer.
Viele solcher Spitznamen werden nie vergessen. Guido Fuchs betont, es könnte peinlich sein, wenn sie etwa bei einem Klassentreffen wieder auf den Tisch kommen. Hier hat sich das Gemeinschaftsgefüge, in dem die Namen entstanden, längst verflüchtigt. Anders ist es in einem Dorf, wo dieselben Menschen jahrzehntelang zusammenleben.
Manchmal erinnert man sich ja vielleicht sogar an Spitznamen von Menschen, die schon längst gestorben sind, aber die halt in der Dorfgemeinschaft zum Beispiel nach wie vor durch Erzählungen präsent sind.
Spitznamen haben außerdem dabei geholfen, dass Bücher zu Klassikern wurden, wie Erich Kästners Fliegendes Klassenzimmer.
Der Justus, der Gerechte auf Deutsch, der Klassenlehrer dieser Schulklasse, oder der Nichtraucher, wie der da in seinem Eisenbahnwaggon lebt. Für so ein Kind ist das doch eine tolle Figur eigentlich. Die haben sich ja auch eingeprägt, diese Spitznamen, auch über das Buch hinaus.
Simon Schomecker stellte uns Spitznamen in der Literatur vor. So auch der Titel des aktuellen Buches von Guido Fuchs. Im kleinen Wolfenbüttel gelang den Herzögen von Braunschweig und Lüneburg im 16. Jahrhundert ein Coup. Durch das konsequente Sammeln von Büchern und den Aufbau einer stattlichen Bibliothek bewiesen sie ihre Aufgeschlossenheit den neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen gegenüber, nicht zuletzt auch ihren Wohlstand und damit ihren Herrschaftsanspruch. Vor genau 450 Jahren erließ Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg die Liberei-Ordnung, die als Gründungsdokument der Bibliothek gilt. Unter seinem Nachfolger Herzog August wurde die Sammlung mit 30.000 Bänden, 135.000 Schriften und 2.500 Manuskripten so ausgebaut, dass sie Zeitgenossen als achtes Weltwunder galt. Bis heute gehört die Herzog-August-Bibliothek zu den herausragenden deutschen Forschungsbibliotheken und ist ein Publikumsmagnet. Nicht nur, weil es hier auch das Original Tintenfass zu sehen gibt, mit dem Martin Luther nach dem Teufel warf. Eva Maria Götz hat der Bibliothek einen Besuch abgestattet.
Das ist eine Kathedrale.
Ja, vor allem war es mal tatsächlich eine Kathedrale. Denn so sah es im Original aus, sozusagen, als es gebaut wurde. Da sagen Sie jetzt, das ist ja überhaupt nichts wiederzuerkennen.
Meiner Überwältigung beim Eintritt in den Hauptsaal der Herzog-August-Bibliothek, einem repräsentativen Gebäude aus dem Jahr 1887 mit Säulen vor den Wänden und einer ausgemalten Kuppeldecke, schiebt Direktor Professor Peter Burschel gleich einen Riegel vor, indem er mir ein Schwarz-Weiß-Foto des ursprünglichen Raumes zeigt. Der war nicht nur um einiges größer, er war vor allem wesentlich höher.
Hier ist eine Zwischendecke eingezogen worden in den 60er Jahren. Und das hat natürlich einen Raum ganz, also sui generis sozusagen, geschaffen. Ganz eigener Art, der auch beeindruckend ist. Aber es gibt durchaus Leute, die hier reinkommen und sagen, was haben die denn hier gemacht?
Ein Vorgänger von Peter Burschel, der erste Nachkriegsdirektor Erhard Kästner, war es, der so beherzt in den damals Bahnhofshallen großen Raum eingegriffen und mit Zwischendecken und kleinen Kabinetten eine völlig neue Ordnung hergestellt hat.
Also das sind Eingriffe, wenn ich das heute machen würde, würde ich wahrscheinlich ins Gefängnis kommen. Und der Denkmalschutz würde natürlich die Wände hochgehen.
Doch Erhard Kästner hatte seine Gründe. Denn in wilhelminischer Zeit war die eigentliche Hauptperson einer Bibliothek, die Sammlung, in Magazinen untergebracht und damit unsichtbar. Heute aber ist der immer noch beeindruckend hohe Raum umgeben von einer dreistöckigen, von innen beleuchteten Regalwand, voll mit Büchern in hellem Pergament oder dunklerem Ledereinband, der Originalsammlung des Herzog August oder zumindest einem Großteil davon.
Also das war das Hauptziel von Kästner, die Bücher zurückzuholen und sein Konzept der, wie er das nannte, Bibliotheca Illustris umzusetzen.
Es war den Wirren der Reformationszeit und der damit verbundenen Aufhebung der Klöster zu verdanken, dass Herzog Julius zu Braunschweig und Lüneburg am Sitz der Familie in Wolfenbüttel nach Herzenslust seinen bibliophilen Neigungen nachgehen und den Grundstock für die Sammlung legen konnte. Und sie wuchs und wuchs. Ob kostbare Handschriften oder ganz moderne Drucke zu politischen, juristischen, theologischen, ethischen oder einfach unterhaltsamen Themen, Julius interessierte sich für fast alles. Schließlich, im Jahr 1572, brauchte er einen Bibliothekar. Für ihn ersann er eine Librarei-Ordnung, eine Art erste Arbeitsplatzbeschreibung.
Also zum Beispiel, wie gehe ich mit Ungeziefer um? Oder wie gehe ich mit Leuten um, die Interesse an einer Nutzung haben? Denn es ist ja zuallererst mal eine fürstliche Bibliothek, letztendlich also eine Privatbibliothek. Und Julius konnte eben bestimmen, wer sie nutzt und wer nicht.
Julius Nachfolger, Herzog August, profitierte beim Ausbau der Bibliothek vom Ende des Dreißigjährigen Krieges. Bücher, ganze Nachlässe, auch sehr kostbare, waren in dem allgemeinen Chaos günstig zu haben. Peter Burschel?
August ist sicherlich der größte Büchersammler des 17. Jahrhunderts. Und die Herzog-August-Bibliothek Mitte des 17. Jahrhunderts, sowohl qualitativ als auch quantitativ, ist vergleichbar mit Wien und auch mit der Vatikanischen Bibliothek in Rom. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendjemand, der ab und zu mal ein Buch kauft.
Hatte August seine Sammlung noch im Obergeschoss seines Marstalles untergebracht, ließ sein Sohn Anton Ulrich das erste profane Bibliotheksgebäude der europäischen Neuzeit errichten. Eine freistehende Rotunde mit 24 Rundbogenfenstern im hoch zum Himmel gewölbten Kuppeldach. Die Bauarbeiten wurden von dem weit über die Grenzen des Reiches berühmten Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, dem neuen herzoglichen Bibliothekar, beaufsichtigt.
Naja, es ist bei Leibniz erstmal so, dass er versucht hat, diesen Katalog von August zu modernisieren. Und da spielt eben etwa das alphabetische Verfasserprinzip eine große Rolle.
Leibniz erfand also die Autorenbibliothek. Er ließ ein nach Verfassern geordnetes Verzeichnis anlegen, den Leibniz-Katalog. Bis ins späte 20. Jahrhundert wurde damit gearbeitet. Die Rotunde wurde Ende des 19. Jahrhunderts wegen Baufälligkeit abgerissen. Ein Verlust bis heute. Die weit über Deutschlands Grenzen hinausgehende Bedeutung der Bibliothek aber ist ungebrochen. Das beweist unter anderem der mittelalterliche Prachtband, das Evangeliar Heinrichs des Löwen, das von der Bundesrepublik und anderen Geldgebern für über 30 Millionen D-Mark ersteigert wurde. Besucher können es sich ab und an im Schauraum des Safes ansehen, zurzeit immerhin das Faksimile, neben anderen wertvollen Originalen aus dem Weltdokumentenerbe, einem Psalmenbuch aus dem Besitz Luthers zum Beispiel, mit von ihm selbst handschriftlich verfassten Notizen.
Ja, früher ist man zu Bibliotheken hingepilgert, man hat sie aufgesucht, um dort Stunden lesen zu können, intellektuelle Abenteuer zu erleben,
sagt der Bibliothekar und Autor Michael Knoche.
Das ist heute ja ganz anders bei den Bibliotheken. Heute würde ich die Bibliotheken eher mit Blutgefäßen der Wissenschaft vergleichen, die das veröffentlichte Wissen unablässig transportieren und den Organismus der Wissenschaft in Schwung halten. Bibliotheken ermöglichen so den sozusagen den Blutkreislauf.
Auch Wolfenbüttel ist an diesen Blutkreislauf der Wissenschaft angeschlossen. Bereits seit den 90er Jahren wird die Sammlung digitalisiert und war damit Pionier auf diesem Gebiet. Mit dem Literaturarchiv Marbach und der Anna-Amalia-Bibliothek Weimar wurde außerdem ein Forschungsverbund geschlossen. Und weil die Bibliothek mit ihrer herausragenden Sammlung deutscher Drucke die Deutsche Nationalbibliothek für das 17. Jahrhundert ist, kommen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt nach Wolfenbüttel, um hier vor Ort zu arbeiten, der Digitalisierung zum Trotz.
Eva-Maria Götz war das mit einem Einblick in die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Nächste Woche geht unsere Serie weiter, dann stellen wir die Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar vor. Die China Science Investigation Recherche, an der auch der Deutschlandfunk beteiligt war, hat Ende letzter Woche große Wellen geschlagen. denn sie kam zu dem Ergebnis, dass in den vergangenen 2 Jahrzehnten knapp 3000 wissenschaftliche Arbeiten in Kooperation von europäischen mit chinesischen Forschenden entstanden sind, die enge Verbindungen zum chinesischen Militär haben. Darunter auch 350 Veröffentlichungen mit deutscher Beteiligung. Grund genug, einmal mehr nach der Verantwortung von Wissenschaft zu fragen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, der Pandemie oder des aktuellen Ukraine-Krieges. Welche Verantwortung der Wissenschaft zukommt und wie sie damit umgeht, ist aktuell auch Gegenstand von öffentlichen Ringvorlesungen. Und auch die Jahrestagung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler hat gerade wieder über ihre Rolle in der Gesellschaft reflektiert. Andreas Beckmann hat Stimmen dazu gesammelt, aktuelle und historische.
Die Tatsache besteht, dass die Menschheit heute oder in naher Zukunft wirklich in der Lage ist, sich selbst auszulöschen. Eine solche Möglichkeit darf niemals eintreten.
Als der Nobelpreisträger Otto Hahn zusammen mit anderen Forschern vor 65 Jahren in einem Manifest vor einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr warnte, war das ein Meilenstein in der Geschichte der Wissenschaft in Deutschland. Ausgestattet mit ihrem Fachwissen mischten sich Forscher in eine gesellschaftliche Debatte ein. Zuerst waren es gerade mal 18 Naturwissenschaftler. Aber aus dieser Gruppe, der Göttinger 18, ging bald darauf die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, VDW, hervor. Die versucht seither, die Debatte um Verantwortung in der Wissenschaft immer wieder neu zu entfachen.
Wir haben als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr denn je die Verantwortung, über Lösungswege nachzudenken. Für mich ist es völlig unverständlich, wie im 21. Jahrhundert statt Zusammenarbeit für die Erhaltung unseres Planeten ein Krieg zwischen Völkern geführt wird und das alle Bemühungen zur nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten konterkariert.
Als Co-Vorsitzende der VDW hält die emeritierte Chemieprofessorin Ulrike Beisiegel angesichts des Krieges in der Ukraine und der neuerlichen Gefahr einer atomaren Konfrontation die Zeit reif für eine vergleichbare Erklärung wie damals die der Göttinger 18. Aber gleichzeitig sieht sie sich selbst dazu gar nicht in der Lage.
Es ist ganz, ganz schwierig heute zu sagen, wir machen keine Aufrüstung. Ich mache da selber keine Entscheidungen treffen. Ich bin Pazifistin immer gewesen, aber ich könnte im Moment noch keine Erklärung formulieren, weil es einfach unendlich schwierig ist, einzuschätzen, wie würde denn ein Putin reagieren, wenn wir nicht aufrüsten. Als Wissenschaftler müssen wir uns das alles gut überlegen, was wir sagen, weil wir ja Gewicht haben wollen.
Unter Wissenschaftlerinnen wie auch in der Gesellschaft insgesamt bröckelt heute der Optimismus, dass mit den Mitteln der Forschung und der Vernunft die Probleme der Menschheit lösbar wären. Die Fortschrittsgewissheit der 50er Jahre ist verflogen.
Die Nachkriegszeit war die goldene Zeit für die Ökonomie. Wenn Länder miteinander kooperieren und international Ökonomie machen, dann kommen sie gar nicht erst auf die Idee, einen Krieg zu führen, denn sie müssen ja Waren verkaufen. Und für uns war die Ökonomie etwas Friedensförderndes. Das war damals auch irgendwo richtig.
Ernst Ulrich von Weizsäcker hatte damals seine wissenschaftliche Karriere noch vor sich, die ihn später zum Klimaforscher von Weltrang werden ließ. Aber von seinem Vater, dem Atomforscher Karl Friedrich von Weizsäcker, weiß er, welch großen Eindruck die Göttinger Erklärung 1957 auf die Öffentlichkeit machte.
Die Göttinger Erklärung von 18 bedeutenden Physikern, 3 Nobelpreisträgern, das hat Bundeskanzler Adenauer und erst recht seinen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß ganz wahnsinnig irritiert. Aber er hat immerhin dann die Vertreter ins Palais Schaumburg in Bonn, das Kanzleramt, eingeladen. Walter Gerlach war damals auch ein berühmter Physiker, mein Vater Karl Friedrich Weizsäcker und Otto Hahn.
Allerdings nutzte Adenauer die Gelegenheit vor allem, um seinen bekannten Standpunkt zu bekräftigen, der mit wissenschaftlichen Erkenntnissen wenig zu tun hatte.
Die taktischen atomaren Waffen sind im Grunde genommen nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Artillerie.
Ernüchtert mussten die Forscher feststellen, dass sie zwar kurzfristig Aufsehen erregen konnten, wenn sie mit fachlicher Expertise auf Gefahren hinwiesen. Um dauerhaft in der öffentlichen Debatte präsent zu bleiben, brauchten sie darüber hinaus aber Lösungsvorschläge.
Wir kommen nicht drum herum, Friedensforschung zu betreiben. Das war vor den 1950er Jahren in der Wissenschaft eigentlich nicht vorhanden. Und insofern können wir sehr dankbar sein, dass die ernsthafte Untersuchung von Friedensfragen als wissenschaftlichem Thema dann in Gang gekommen ist.
Angestoßen wurde die Friedensforschung von Naturwissenschaftlern wie Ernst Ulrich von Weizsäcker, die beim Blick auf Rüstungsprojekte erkannten, dass ihre Disziplinen sowohl Teil der Lösung als auch Teil des Problems waren.
Abwehr von biologischen Waffen war fast identisch mit der Wissenschaft für die Herstellung dieser Waffen. Grauenhaft! Was macht man denn dann?
Die Wissenschaft sollen selbst ethische Prinzipien sowie Mechanismen zum verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken entwickeln.
Der Informatikprofessor Thomas Lengauer ist Vorsitzender des Ausschusses Dual Use der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Der Begriff Dual Use benennt das Dilemma, das Ernst Ulrich von Weizsäcker am Beispiel der biologischen Waffen beschrieben hat, das aber in nahezu jeder wissenschaftlichen Disziplin auftauchen kann.
Ein Beispiel aus der KI, KI-Methoden für die Aufdeckung von Beseitigung zu Software-Schwachstellen. Also das Ziel ist, Schwachstellen automatisch aufzudecken, um gezielt Abwehrmaßnahmen zu entwickeln. Also Sie haben eine App, Sie haben ein neues Programm, was Sie entwickelt haben, Sie drücken auf einen Knopf und das Programm sagt Ihnen, was mit Ihrer Software schief ist und wo Sie aufpassen müssen. Natürlich ist das ein tolles Ding für Hacker, die irgendwo Schwachstellen ausnutzen wollen. Typischer Fall. Aus meiner Sicht völlig unauflösbar. Ja? Also man kann nicht sagen, darfst du nicht machen. Man muss das irgendwie auf den Fall bezogen einhegen.
Verantwortliche Wissenschaft muss sich immer wieder klar machen, dass sie beim Versuch, Probleme zu lösen, eventuell neue erzeugen kann. Deshalb regt der Ausschuss Dual Use der Leopoldina an, an allen Forschungseinrichtungen Prozesse zu initiieren, um ethisch über die eigene Arbeit zu reflektieren.
Der Einzelforscher soll sich, bevor er eine Forschung anfängt, Gedanken machen über die ethischen Grundsätze. Gibt es Risiken für Missbrauch? Wie kann ich die minimieren? Da gibt es ein Spektrum von Möglichkeiten. Risikokommunikation, nicht nur prahlen über meine Sache, sondern auch deutlich machen, was damit schiefgehen kann. Und unter Umständen Limitierung von Veröffentlichung. Das heißt nicht nichts veröffentlichen, sondern genau überlegen, was ich rausbringe.
Dass Forschungsergebnisse auch mal geheim bleiben, kann im Einzelfall durchaus der Sicherheit dienen, aber gleichzeitig auch das Vertrauen in Wissenschaft unterhöhlen.
Da glaube ich eben halt, dass es ein neues Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Gesellschaft geben muss. Meiner Ansicht nach sträubt sich auch die Wissenschaft dagegen, sich für Partizipation und Teilhabe zu öffnen.
Für den Botaniker Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin, ist es an der Zeit, dass die Wissenschaft ihr Selbstbild grundsätzlich überprüft. Vor allem ihren Begriff von Fortschritt. Denn der werde oft vorschnell gleichgesetzt mit technologischer Innovation.
Dieses ist eine Hypothese, nämlich die, dass wir am Ende der Innovation sind, und zwar schon lange. Dass alles das, was wir tun als Menschen, ungefähr seit 2 Millionen Jahren, Wasserkochen ist, entweder mit Atomkraft oder bald mit Fusion oder sonst was, früher mal mit Holz und Kohle, Erdgas, aber dass die wichtigen Innovationen eigentlich um 1880, 1920 in der Zeit gemacht wurden.
In dieser Epoche habe die Menschheit jene grundlegenden Entdeckungen gemacht, die es ihr erlauben, in großem Stil Energie zu erzeugen. Und mit dieser Energie riesige Industrien und dazugehörige Transportsysteme aufzubauen, die dann noch mehr Energie brauchen.
Wir betrachten also Natur als eine unendliche Ressource, die uns zur Verfügung steht, um einfach gnadenlos und mit wenig Vision ausgebeutet zu werden.
Was gestern noch als technologische Vision galt, wird heute schon als Selbstverständlichkeit angenommen. Und kaum jemand fragt danach, was das denn noch mit Fortschritt zu tun habe.
Ich glaube, wenn wir alle aufstehen des Morgens, dann greifen wir höchstwahrscheinlich, oder jedenfalls ich, als allererstes zum iPhone, um zu gucken, was in der Welt passiert. Aber dass wir ein Glas sauberes Wasser trinken können, das ist eine Innovation, die eben halt schon 120 Jahre alt ist. Und ich glaube, dass das am Ende für uns wichtiger ist, als über irgendwelche neuen Apple-Dinger Informationen zu bekommen.
Dennoch sind Smartphones längst auf allen Kontinenten verbreitet, während sauberes Trinkwasser in weiten Teilen Afrikas oder etwa auch Indiens für viele Menschen immer noch unerreichbar bleibt. Und angesichts des Klimawandels könnte es selbst in reichen Ländern bald wieder knapp werden. Folglich sprechen Politik und Wissenschaft ja auch viel über den Klimawandel. Aber in einer Weise, die viele Menschen nicht verstehen, stellt Johannes Vogel fest. So ahnen zwar alle, dass etwas dagegen unternommen werden muss, dass immer mehr CO2 ausgestoßen wird. Doch was genau und wie schnell und von wem, das könne die Wissenschaft nicht vermitteln. Teile der Öffentlichkeit bezweifeln sogar, dass der Klimawandel überhaupt noch zu stoppen sei. Mindestens einen Arbeitstag pro Woche sollten Wissenschaftlerinnen daher darauf verwenden, ihre Forschungen für interessierte Laien verständlich und erfahrbar zu machen, schlägt Johannes Vogel vor.
Wenn wir dann auf 55, 60 oder noch mehr Prozent kommen, was Vertrauen und Zuspruch für Wissenschaft angeht, ich glaube, dann haben wir alle unheimlich viel gewonnen.
Vertrauen in die Wissenschaft konnten die Göttinger 18 vor 65 Jahren noch als Selbstverständlichkeit voraussetzen. Damals, in den Zeiten des Kalten Krieges, half ihnen das nicht nur in der eigenen Gesellschaft Gehör zu finden, sondern auch darüber hinaus. Während die Politiker aus Ost und West in den 50er Jahren kaum miteinander redeten, gingen ihnen die Wissenschaftler auf dem Weg zu einem blockübergreifenden Diskurs voran. Science Diplomacy nennen Wissenschaftshistoriker das heute.
Wie tragfähig ist das alte, in Anführungsstrichen, Selbstverständnis einer Science Diplomacy?
Für Efrosini Keliotti bestimmt diese Frage gerade ihren beruflichen Alltag als Direktorin für Außenbeziehungen bei der Helmholtz-Gesellschaft. Die wird zu 90% aus Bundesmitteln finanziert. Sie musste alle von ihr geförderten Projekte mit Russland einfrieren, nachdem die Bundesregierung als Reaktion auf Putins Überfall auf die Ukraine umfassende Sanktionen beschlossen hatte.
Es war nicht einfach und schmerzhaft, auch den Freeze mit Russland zu implementieren. Stichwort Polarforschung. Wir wollen diese globale Herausforderung annehmen. Uns ist bewusst, dass sie nur im internationalen Kontext lösbar sind und auch mit Partnern, die nicht in jeder Hinsicht unsere Werte teilen.
Trotz aller politischer Differenzen fühlten sich Forscher verbunden in dem grenzüberschreitenden Interesse, die Veränderungen in der Arktis zu verstehen. Doch angesichts von Putins Angriffskrieg war für Efrosini Keliotti ein Abbruch der wissenschaftlichen Beziehungen zu Russland unausweichlich.
Bei China sieht es anders aus. Das Land investiert enorm viel Geld und wir werden auch in 5 bis 10 Jahren soweit sein, dass die modernsten Großgeräte in China stehen. Nicht mehr auf europäischem Boden, nicht mehr auf US-Boden, sondern in China. Und unsere Forschende auch darauf angewiesen sein werden, Zugang zu diesen Infrastrukturen zu haben. Und eine Herausforderung wie der Klimawandel kann nur mit Kooperation Chinas gelöst werden.
Um zu verhindern, dass Forschungsergebnisse für militärische Projekte dieser Großmacht missbraucht werden, so hofft die Helmholtz-Gesellschaft, werde die Bundesregierung bald eine China-Strategie für die Wissenschaft formulieren. In der müsste festgelegt werden, welche Institute als Projektpartner in Frage kämen und welche nicht. Und nach welchen Kriterien künftig Gastforschende ausgewählt werden. Sollte man deren Zahl reduzieren? Oder sollten umgekehrt deutsche Einrichtungen mehr Leute ins Reich der Mitte schicken, um dort für westliche Werte und Wissenschaftsfreiheit zu werben? In der Frage, ob und wie ein Dialog auch mit Ländern gegensätzlicher Weltanschauungen fortgesetzt werden kann, sind derzeit alle unsicher. Selbst Friedensforscher.
Es ist immer relativ einfach, von Zeitenwende zu sprechen und eine neue Ära auszurufen. Das ist die Frage der Zeitenwende, wohin?
Götz Neuneck ist Physiker und hat über Jahrzehnte am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg gearbeitet.
Die Angst vor einem Atomkrieg zeigt sich erneut und beeinflusst den gesellschaftlichen Diskurs. Bloß wir müssen irgendwann wieder darüber reden, was ist übrig geblieben von der europäischen Friedensordnung. Wollen wir in einem konfrontativen, eisernen Vorhang ähnlichen Europa leben, in dem wir Grenzen verstärken, vielleicht Mauern bauen? Ist das tatsächlich das Ziel, mit Russland klarzukommen? Und dann haben wir es also am Ende nur noch zu tun mit einem Europa-NATO versus Russland?
Für Götz Neuneck gehört es dennoch zur Verantwortung der Wissenschaft, sich nicht mit einer Isolierung Russlands abzufinden. Schon allein, weil viele Länder Afrikas und Asiens angewiesen bleiben auf russische Rohstoff- und Getreidelieferungen. Früher oder später müsse es wieder zu einer Science Diplomacy kommen.
Die russischen Kollegen, Kolleginnen stehen unter Druck, soweit sie moderat und kenntnisreich über die Situation nachdenken. Aber es gibt die Analytiker, die haben bloß kaum einen Einfluss. Und wenn sie sich zu weit weg entfernen von der Kreml-Linie, haben sie teilweise schon und werden sie auch Ärger bekommen.
Aber wenn sich ernsthaft dialogbereite Gesprächspartner anbieten, müsse sich die westliche Friedensforschung für Diskussionen offen zeigen, fügt Götz Neuenegg hinzu. Verantwortliche Wissenschaft erkenne man auch daran, dass sie sich traue, notfalls unbequem zu sein. So wie vor 65 Jahren die Göttinger 18.
Über die Verantwortung der Wissenschaft berichtete Andreas Beckmann. Ein Thema, das uns sicher weiter beschäftigen wird. Soweit unser Streifzug heute durch die Welt der Kultur- und Sozialwissenschaften. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.